This episode is brought to you by Christian. Space Katsa. And very, very special thanks go out to Yo-Yo and his amazing wife. An episode about discrimination.
Diese ständige Konfrontation gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich nicht ein Teil dieser Gesellschaft bin und dass ich irgendwie anders bin.
Fast cars.
Wir sind eines der letzten Länder weltweit ohne Tempolimit.
And again, the god-awful gender pay gap.
Hallo, heute ist Equal Pay Day. Der soll auf die krassen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen, die es in Deutschland immer noch gibt.
Starring the sexiest, most enlightened, eloquent, young, dynamic, beauty queen of the SJWs, the one and only, Ava Schultz. But one incorruptible man is here to set the record straight and ruin the party. The fascist with the disgusting voice, Idioten Watch!
Eva Schultz, Deutschland 3000, Funk, öffentlich-rechtliche Medien, Rundfunkbeitrag, euer Geld. Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Bildungsauftrag und Eva Schultz ist Journalistin des Jahres 2017 in der Kategorie Unterhaltung geworden. Das klingt erstmal nach etwas, was ich gerne mit meinen GEZ-Gebühren finanziere. Journalistin des Jahres wurde Eva Schultz, weil ihr Videoformat, Zitat, politisch und klug und unterhaltsam ist. Funk und damit auch Deutschland 3000 und damit Eva Schultz sollen sich an ein Publikum im Alter von 14 bis 29 Jahren richten. Gucken wir doch mal, womit man 14- bis 29-Jährige politisch und klug und unterhaltsam informiert. Den Anfang macht dasjenige Video, welches Eva erneut in mein Fadenkreuz gerückt hat. Titel: Wenn andere mit deinem Namen nicht klarkommen.
Ah, du heißt Blowjob. Ah, gut.
Ach, hallo Väter.
Alle meine Eier.
Dezenter.
Chibo.
Ich nenne dich jetzt einfach mal Aisch.
Das ist meine Mama erzählt. Und ich so, warum hast du mir den Namen gegeben? Mein Name ist Vater Hasanovic.
Meine Mitschüler haben halt immer Witze über meinen Namen gemacht. Weil ich ja Ann heiße, haben die dann auch immer ausgesagt. Mein Name ist Annat Levu.
Und dem geschulten Auge fällt hier eines sofort auf. Es kommen nur Nicht-Deutsche zu Wort. Nun sind mir bei meinem Leben nicht nur Nicht-Deutsche begegnet, bei denen ich nochmal nachfragen musste bezüglich des Namens. Trutz, Almut, Hinrich, um nur drei zu nennen. Namen von Personen, denen ich die Hand geschüttelt habe. Ganz abgesehen davon, dass ich mich im Ausland für meinen eigenen Namen schon mehrfach erklären musste und meine eigene Großmutter meinen Nachnamen nicht korrekt ausspricht. Also wieso zum Geier ist von den 8 Protagonisten nicht ein einziger Deutsch? Oder in anderen Worten, was soll die Botschaft dieses Videos sein?
Fata Morgana fand ich auch nicht lustig.
Dann hörst du deinen Namen durch die Lautsprecher und dann hast du immer das Gefühl gehabt, okay, Leute, dann machen sich gerade über den Namen lustig.
Mein Name ist Younes El-Amaira.
Bei meiner Abi-Entlassung, mein Name wurde aufgerufen und neben mir stand eine, mit der ich schon seit der 5. Klasse in einem Jahrgang bin und sagte ganz laut, hä, wer soll das denn sein?
Mein Name ist Janita Hodzic.
Diese ständige Konfrontation gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich nicht ein Teil dieser Gesellschaft bin und dass ich irgendwie anders bin.
Mein Name ist Berfin Aja Karakurt.
Ja, es ist mal wieder die gute alte Diskriminierung oder Ausgrenzung, aber nicht etwa wie in diesem Fall von heute, wo Hashtag mutmaßlich einer Zweitklässlerin gesagt wurde, sie solle geschlagen und umgebracht werden, weil sie nicht an Allah glaube. Nein, sondern weil die deutschen Rassisten nicht deutsche Namen nicht auf Anhieb korrekt aussprechen. Wenn sich Funk so sehr um Diskriminierung sorgt, Hashtag Slut, Fat, Period Shaming, Hashtag rassistische Karnevalskostüme, Hashtag Pay Gap, Hashtag falsche Aussprache von ausländischen Namen, wieso gibt es in eurem gesamten Netzwerk eigentlich nicht ein einziges Video, welches den offenen Judenhass von Muslimen, Hass auf Nichtmuslime, die Verstümmelung weiblicher Genitalien oder ähnliches einseitig zugunsten der Opfer thematisiert? Man stelle sich einmal vor, ihr würdet ein Video machen, wo 8 Deutsche, gern auch jüdischer Abstammung, zu Wort kommen, die so einseitig davon erzählen, wie sie von nichtdeutschen Mitschülern drangsaliert werden. Alleine der Gedanke an so ein Video von euch sprengt meine Vorstellungskraft. Aber dafür wissen wir jetzt, dass es Namen gibt, die Deutsche nicht korrekt aussprechen. Und der Grund dafür hat natürlich irgendwas mit Rassismus zu tun, Eva. Ich habe einen Vorschlag für das nächste Video zur Opfer-Olympiade. Wie wäre es denn mit etwas Themenübergreifendem? Fußball wäre doch was Tolles. Lade doch die Jungs hier mal ein und frage sie, ob irgendwelche Deutschen ihre Namen schon mal falsch ausgesprochen haben.
Doch ausgerechnet der verlorene Sohn verdirbt die Stimmung. Mesut Özil trifft in der 79. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für den Gastgeber. Die deutsche Nummer 8 wird damit endgültig zum Feindbild Nummer 1.
Du Hurensohn! Er ist Deutscher, er ist scheiß offen.
Aber ich scheue mich jetzt.
Stelle dir bitte einen Deutschen vor, der nachdem der deutsche Torwart ghanaischer Abstammung ein spielentscheidendes Tor kassiert, sagt, er ist kein Deutscher, er ist ein Ghanaier. Scheiß auf ihn.
Mesut Özil ist ein Arschloch. Das ist kein originaler Türke. Das ist kein Türke. Echt, ohne Scheiß.
Deswegen spielt er doch
mit Deutschland. Ja, Deutschland. Er fickt deutsche Frauen am Hof.
Und dann immer dieses, oh, irgendwie seid ihr auch sowieso alle immer gleich. Also nenne ich sie von vornherein einfach Gülkan. Das ist auch der deutschen Sprache sehr nah.
Und dann immer dieses, als ob sie das regelmäßig erlebt. Ich halte jede Wette, dass der guten Gülcan das bestenfalls einmal im Leben passiert ist, so wie hier dargestellt, wahrscheinlich kein einziges Mal.
Ich habe mich schon mal aufgrund meines Namens diskriminiert gefühlt.
Definiere diskriminiert gefühlt. Ungefähr so, wie sich Ni Le, Vietnamesin, von einem sexy China-Frau-Kostüm diskriminiert fühlt. Leute wie ihr, allen voran Funk, sorgen dafür, dass das Wort diskriminiert jede Bedeutung verliert.
Der hatte mich tatsächlich noch gefragt, ob es ein französischer Name ist und ich meinte, nein, er ist arabisch und dann hat er die Tür zugeknallt. Also sind so viele Sachen, die so unterschwellig mitschwingen.
Wieso präsentierst du uns eigentlich nicht die komplette Geschichte von dem, der dir die Tür vor der Nase zugeknallt hat, weil du einen arabischen Namen trägst? Ich kenne da einen, der trägt ebenfalls einen arabischen Namen. Dieser hatte bereits für ein wirklich großes deutsches Unternehmen als Ingenieur gearbeitet und nach einer längeren, freiwilligen Auszeit war er kürzlich wieder auf der Suche nach einem Job und hat sich bei genau diesem Unternehmen erneut beworben. Als er längere Zeit keine Rückmeldung erhalten hat, erzählte er mir, dass das an seinem Namen liege. Als sei das nicht schon schwachsinnig genug, denn schließlich hat er dort schon mal trotz seines Namens gearbeitet, hat er 2 Wochen später eine Einladung erhalten und den Job letztendlich bekommen. Lag das dann auch an seinem Namen? Oder ist in der Selbsttäuschung der Name immer nur dann relevant, wenn man nicht bekommt, was man haben möchte? Du wirst das nicht für möglich halten, aber es passiert doch ab und zu mal Personen mit deutschem Namen, dass sie nicht bekommen, was sie möchten. Ab und zu sind Leute unfreundlich zu mir, Younes. Das muss irgendwas mit Rassismus zu tun haben, denn andere Gründe dafür, Menschen nicht sympathisch zu finden oder einzustellen, gibt es nicht. Guck mal, Younes, selbst Eva hat die Sache mit deinem Namen ein klein wenig vergeigt. Da ist ein Leerzeichen, wo keines hingehört. Nicht mal in der Videobeschreibung zum Video, in welchem du mitgewirkt hast, bist du sicher vor unterschwelliger Diskriminierung. Vielleicht könnt ihr dafür bei den Datteltätern mal eine Schweigeminute einlegen. So, und nun kommen wir zum wahrscheinlich schwachsinnigsten Beitrag in dem ganzen Video. Ich stelle vor, Vater Hasanovic.
Es gibt auch echt Situationen, wo ich mich gar nicht so traue, meinen Namen zu sagen. Wenn man halt nach einer Wohnung sucht, versuche ich irgendwie andere Qualitäten zu zeigen. Wir sind ein rauchfreier Haushalt, wir haben keine Haustiere. Aber wenn ich halt nur sagen würde, mein Name ist Vater Hasanovic und ich interessiere mich für die Wohnung, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass man einfach keine Rückmeldung bekommt.
Und ich kann mir vorstellen, dass du die Wohnungssuche zum Thema gemacht hast, weil du kürzlich umgezogen bist.
Jetzt, meine Lieben, kommt endlich meine Roomtour! Ich freue mich so, es ist alles fertig geworden. Ich bin richtig, richtig froh, dass endlich alles steht. Jedes einzelne Deko-Teil, obwohl Deko kauft man eh immer dazu, aber alles steht und ich zeige euch jetzt meine neue Wohnung.
Und weiter kann ich mir vorstellen, dass du nicht nach Reinickendorf oder Marzahn gezogen bist, sondern eher nach Mitte, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Du weißt schon, die Gegenden mit hippem, solventem, jungem Publikum und extrem geringer kultureller Vielfalt. Nichts, wofür man sich schämen müsste, Reik Anders wohnt da ebenfalls. Und dann habe ich dein Instagram-Profil entdeckt. Auf dem ersten Bild bist du in Friedrichshain, auf dem zweiten in einem Café im Prenzlauer Berg, auf dem dritten am Frankfurter Tor in Friedrichshain, wobei du dasselbe Outfit trägst wie auf dem ersten Bild. Ich nehme also an, das Bild wurde zum gleichen Zeitpunkt geschossen wie das erste. Auf dem vierten bist du zu Hause, auf dem fünften vermutlich in Kreuzberg und auf dem sechsten schon wieder im Prenzlauer Berg. Es ist also keine besonders gewagte These, wenn ich behaupte, dass du im Prenzlauer Berg wohnst. Der Prenzlauer Berg, in welchem bei einer Wohnungsbesichtigung schon mal 800 Interessierte vorbeikamen. Von diesen 800 Interessierten hat übrigens nur einer die Wohnung bekommen. 799 Interessierte mit oder ohne deutschen Namen sind also leer ausgegangen. Und diese 800 sind natürlich ein Extremfall. Der Prenzlberg ist aber dafür bekannt, dass es bei quasi jeder Wohnungsbesichtigung eine dreistellige Zahl an Interessenten gibt. Erzähl uns doch bitte nochmal von deinen Problemen beim Finden einer Wohnung im Prenzlberg, Vater Hasanovic. Das hatte irgendwas mit deinem Namen und Diskriminierung zu tun, oder? Was sagt eigentlich Malte Torben, wenn er die Wohnung nicht bekommen hat? Gar nichts! Er nimmt ja schließlich nicht an der Opferolympiade teil. Und genau deshalb hat Eva auch keinen Malte Torben im Video. Nicht, weil er alle Wohnungen bekommt, die er haben will, sondern weil er dafür nicht die Diskriminierung verantwortlich machen kann. Journalistin des Jahres, weil politisch, klug und unterhaltsam. Wenigstens lässt du am Ende durchblicken, dass du die Scheiße selber nicht für voll nimmst.
Mittlerweile kann ich auch selber drüber lachen und dann, ich hatte mal eine E-Mail-Adresse, das hieß deinvater@yahoo.de.
Wie war das eigentlich? Hat Eva dich angeschrieben à la Hallo Vater, ich suche Personen, die aufgrund ihres ausländischen Namens schon mal diskriminiert wurden. Eingebildete Diskriminierung reicht völlig aus, Hauptsache wir stellen euch als Opfer dar. Naja, wahrscheinlich nicht, wäre aber zumindest ehrlich gewesen. Wenn ich doch nur einen ausländischen Namen hätte. Ich könnte für alles Mögliche die Diskriminierung verantwortlich machen und bin für keine Misserfolge selbst verantwortlich. So, eine habe ich noch für euch und dann kümmern wir uns um das nächste Video von unserer Journalistin des Jahres.
Als kleines Kind wollte ich schon immer so eine goldene Namenskette haben. Mit meinem Namen gab es die halt einfach nirgendwo.
Das ist ja wirklich herzzerreißend an. Aber wenn ich dir erklärt habe, wieso das der Fall ist, vielleicht musst du dich da nicht mehr in den Schlaf weinen. Du hast bestimmt schon mal von dem Konzept der freien Marktwirtschaft gehört. Nach diesem Konzept entscheidet alleine der Markt, in Form von Angebot und Nachfrage, darüber, welche Produkte in welcher Menge produziert werden. Nun gibt es mit deinem Namen aber ein kleines Problemchen. Er ist extrem selten. Ich wäre nicht wirklich schockiert, wenn es in Deutschland nur dich und 4 weitere Personen mit diesem Namen gäbe. Und für 5 Personen wird kein rationaler Marktteilnehmer auf die Idee kommen, Ketten zu produzieren, die man einer Anja, Melanie, Stefanie, Johanna, Leonie, Nora und so weiter nicht verkaufen kann. Für deinen Namen ist die Nachfrage zu gering, deshalb kein Angebot. Da musst du dich bei deinen Eltern beschweren, weil sie dich in Deutschland haben aufwachsen lassen. Denn in Vietnam gibt es die Kette mit deinem Namen wahrscheinlich sogar in allen Farben. Dafür weint sich dann eine in Vietnam lebende Melanie in den Schlaf. Und so ist die Welt am Ende des Tages wieder gerecht. So, genug von diesem Schwachsinn, kümmern wir uns um das nächste Video. Titel: Tempolimit in Deutschland, Herz versus Verstand.
Der hat Tatsachenspitze 205 Tacho geschafft.
278 km/h.
185.
Wir sind eines der letzten Länder weltweit ohne Tempolimit und damit in illustrer Gesellschaft mit Afghanistan, Somalia und Nordkorea.
Das bleibt bis zum Ende eines der besten Argumente, die Eva vorbringt. Zu allem anderen gibt es einen exzellenten Ansatz von Der Anwalt, ist übrigens ein fantastischer Kerl, unter ihrem Video. Ich werde jetzt aufzeigen, wieso die Erwähnung von Somalia und Afghanistan vollkommen irrelevant ist. Und weil ich Eva ernst nehme, werde ich das nach ihrer Definition machen. Dazu müsst ihr Folgendes wissen. Eva hat am 27. Dezember 2017 das hier auf Facebook gepostet. Und wir lesen bei So überstehst du Weihnachten, wenn deine Familie politisch anders tickt als du, unter Punkt 3: Wahrheit statt Wertung. Statt zu werten, antworte mit Fakten und Fragen. So lernst du die Position deines Gegenübers kennen, checkst seine oder ihre, da haben wir das Gegenüber sauber gegendert, Quellen, entdeckst mögliche Ungereimtheiten und drückst aus, dass du ihn bzw. sie ernst nimmst. Ich nehme dich so ernst, Eva, dass ich direkt 2 Punkte deines Masterplans abarbeiten werde. Als erstes frage ich dich, was es für eine Rolle spielt, dass es nur in diesen Ländern teilweise keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und als zweites werde ich dir mit dieser Quelle hier ein wenig unter die Arme greifen. Hier haben wir eine Liste von Ländern und den jeweiligen Verkehrstoten. Wir gucken uns als erstes Europa an und stellen fest, dass Europa einsamer Spitzenreiter ist mit 9,3 Verkehrstoten pro 100.000 Einwohnern pro Jahr. Wie schneidet Deutschland im Verhältnis zu Europa ab? In Deutschland hat man 4,3 Verkehrstote pro Jahr zu beklagen auf 100.000 Einwohner. Also weniger als die Hälfte des EU-Durchschnitts. In Afghanistan sind es 15,5, also mehr als dreimal so viele wie in Deutschland. In Somalia sind es 25,4, mehr als fünfmal so viele wie in Deutschland. Und Nordkorea kann man in dieser Liste hier leider nicht finden. Das liegt natürlich daran, dass im Kommunismus alles so wunderbar läuft. Dort gibt es einfach keine Verkehrstoten. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Autobahnen die sichersten Straßen Deutschlands sind, dann haben wir den Aspekt Sicherheit, glaube ich, abgehakt. Es sei denn, du weißt jetzt nach, dass der Anteil der schweren Autounfälle dort, wo man über 120 fahren darf, signifikant erhöht ist. Viel Glück dabei. Der Witz ist nämlich, liebe Eva, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung überhaupt nur an besonders sicheren Stellen aufgehoben wird. Da, wo es unsicher ist, darf man keine 200 fahren. Okay, Eva, was hast du noch? Im Video blendest du irgendwann das Wort Umwelt ein, äußerst dich dann aber nicht dazu und auch niemand anderes sagt irgendwas Substanzielles. Wie viel Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland erfolgen aufgrund der Stellen, an denen man über 120 fahren darf? In deinem Video wird diese Frage nicht behandelt. Umso bekloppter wirkt deshalb dein Fazit.
So rein rational gibt es eigentlich nur Gründe für ein Tempolimit.
Welche sind das denn, Eva? Nenne ein rationales Argument, welches du in dem Video erwähnst. Eines.
Und auch hier habe ich heute keine dagegen gefunden. Dafür aber die große Liebe der Deutschen fürs Auto.
Und wenn du hinguckst, ich sehe da ein Lächeln, oder?
Und wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum sich die Politik da immer noch nicht rantraut.
Ja. Oder die Politik hat ebenfalls festgestellt, dass du keine rationalen Argumente hast. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Funk jährlich mit 45 Millionen Euro aus Zwangsgebühren gefördert wird? Kommen wir zu Twitter. Eva hat kürzlich Stokowski retweetet und zwar mit folgendem Inhalt. Finde verständlich, dass die Sparkassen nicht so schnell ihre Formulare ändern können, weil, hallo, bis 1957 durften Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes kein Konto eröffnen. Und jetzt wollen sie plötzlich auch noch auf dem Formular stehen. Man kommt kaum hinterher mit dem crazy Feminismus. Eva, ist dir klar, dass es bei dem Fall um eine 80-Jährige geht, die aus reiner Langeweile bis vor den Bundesgerichtshof gezogen ist, weil sie in einem verdammten Brief von der Sparkasse als Kunde bezeichnet wurde und nicht als Kundin? Und der geistige Durchfall von Stokowski ist es für dich wert, retweetet zu werden, während die mittlerweile sehr beliebte Sportart Frauen umbringen in deinem gesamten Twitter-Feed keine Erwähnung findet. Vielleicht kannst du mir mal bei einem Kaffee diesen crazy Feminismus erklären. Dann könnten wir auch nochmal über einen anderen Aspekt des crazy Feminismus debattieren, dem Gender Pay Gap. Zugegeben, das ist ein altes Video von Eva, ich bin mir aber sicher, in ihrer Fantasie hat sich nichts geändert.
Hallo, heute ist Equal Pay Day. Der soll auf die krassen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen, die es in Deutschland immer noch gibt.
Guck dir mal meine letzten beiden Videos an, Eva. Die sind wirklich lehrreich. Im Hintergrund hat sich übrigens Folgendes abgespielt. Ich habe mehrere E-Mails mit der offiziellen Sprecherin von Terre des Femmes ausgetauscht. Nachdem man erneut abgelehnt hatte, mit mir persönlich vor Ort zu sprechen, habe ich einfach einen Fragenkatalog erstellt. Man hat sich daraufhin geweigert, auch nur eine einzige Frage zu beantworten, mich gebeten, davon abzusehen, weitere E-Mails zu schreiben und mir verboten, die E-Mails zu veröffentlichen, samt Drohung mit rechtlichen Konsequenzen, sollte ich dem zuwiderhandeln. Und eine meiner Fragen würde ich dir auch gerne stellen, Eva. Wenn ich einen völlig absurden, drei- und vierfach unbereinigten Gender Pay Gap errechne und auf 47% komme, würdest du dann zukünftig lieber mit dieser Zahl arbeiten wollen oder reichen dir die 21%? Hier kannst du übrigens sehr schön nachlesen, wieso der Gender Pay Gap bestenfalls bei 6% liegt, mit aller Wahrscheinlichkeit sogar darunter. Kommen wir nun zum Abschluss zu den wichtigsten Fragen für das laufende Jahr. Wie viele Käsesorten passen auf eine Pizza und welchen YouTuber solltet ihr abonnieren? Die Antwort lautet 111 und radiokonservativ. Ja, dann war's das hiermit. Frohe Ostern wünsche ich euch. Da fällt mir ein, dass ich heute bei Rewe war und das Mädel an der Kasse mich verabschiedet hat mit den Worten Frohe Ostern. Dabei fühle ich mich davon so wenig angesprochen wie die Frau Krämer vom Wort Kunde. Sie hat jetzt übrigens angekündigt, eine Spendenaktion zu starten. Nee, hat sie schon. Da läuft die Spendenaktion. Wir sind bei fast 10.000 Euro und sie möchte notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof. Wenn das mit Patreon gut läuft, dann werde ich den Weg ebenfalls gehen. Ich will aber, dass der Gruß Frohe Ostern verboten wird. Und wenn ihr meinen Kampf gegen Ostern unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Patreon oder so vorbei. Links sind in der Beschreibung. Vergesst nicht, es geht hier um was Großes. Wir wollen den Osterhasen tot sehen.